Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Wenn man im Moment auf die Welt schaut, dann drängt sich eine Frage auf. Wie kann in Zeiten wie diesen eigentlich noch Frieden entstehen? Der Krieg gegen Iran ist weiter eskaliert. In der Ukraine ist ein Ende des Krieges ebenfalls nicht in Sicht. Und gleichzeitig merkt man, wie schnell wir uns daran gewöhnen, hauptsächlich in Kategorien von Eskalation, Abschreckung und militärischer Stärke zu denken.
Aber was heißt das eigentlich für die Friedensfrage? Ist Frieden heute nur noch ein fernes Ziel? Unser heutiger Podcast trägt den Titel Frieden statt Friedhofsruhe. Wie geht dauerhafte Konfliktlösung?
Und darüber sprechen wir heute mit Professorin Nicole Deitelhoff. Sie ist Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und eine der bekanntesten deutschen Friedens- und Konfliktforscherinnen. Mit ihr wollen wir darüber reden, wie man in laufenden Kriegen überhaupt noch sinnvoll über Frieden spricht, was Friedenforschung heute konkret leisten kann und warum Friedensfähigkeit vielleicht gerade darin besonders wichtig ist, wenn schneller Frieden eigentlich unrealistisch erscheint.
Ja, herzlich willkommen bei Zwei alte weiße Männer, Frau Professorin Deitelhoff.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir stellen all unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zum Einstieg dieselbe Frage, die da lautet: Was macht Ihnen im Augenblick persönlich am meisten Sorgen?
Kein konkreter Konflikt, falls das die erwartete Antwort ist, denn damit hätte ich nichts gewonnen. Es passiert einfach zu viel auf der Welt, sondern tatsächlich sind es Persönlichkeiten. Und mir macht momentan am meisten Sorgen der amerikanische Präsident Donald Trump.
Das kann man sich sehr gut vorstellen. Damit dürften Sie bei weitem nicht alleine sein. Was konkret ist es, was Ihnen in dieser Hinsicht Sorgen macht?
Es ist einfach die schlichte Inkompetenz dieses Mannes als Staatenlenker im klassischen Sinne. Also er bringt keinerlei strategisches Vermögen mit. Er bringt keinerlei Interesse am Allgemeinwohl mit, das wir erwarten von Staatenlenkern, dass sie die Geschicke ihrer Nation und die Zukunft ihrer Nation im Sinne einer Volksgemeinschaft, wenn man mal so einen ganz traditionellen Ausdruck nehmen will, im Blick haben. Davon ist bei ihm aber überhaupt nicht zu spüren. Das ist bei ihm gar nicht vorhanden, sondern allein das Interesse am eigenen Gewinnstreben und an dem Gewinnstreben seiner Familie und seines erweiterten Clans, wenn man so will. Und das macht er auch völlig unverhohlen. Und mittlerweile hat er sich geradezu berauscht an der Macht, die er sich zunutze machen kann, jetzt wo er in die Staatsgewalt innehat, dass er ein sehr starkes Militär hat. Er hat in Venezuela gezeigt, dass sein Militär innerhalb eines Handstreichs einen Staat auseinandernehmen kann, den Staatschef entführen kann und mehr oder weniger die Kontrolle über einen Nachbarstaat oder zumindest einen Staat in seiner Nachbarregion übernehmen kann. Das Gleiche versucht er jetzt im Iran. Und wie gesagt, es gibt noch nicht mal mehr Anzeichen dafür, dass er in den üblichen Kategorien von Recht, Ordnung, Gemeinwohl denkt, sondern er spricht darüber, er könne sich das ganze Öl des Iran nehmen und niemand könne daran was ändern. Er könne den Iran in einer Nacht dem Erdboden gleich machen. Die NATO, die habe er eigentlich seit Grönland abgeschrieben. Und das ist einfach ein extrem gefährlicher Mann, der momentan die Geschicke einer der mächtigsten Nationen dieser Welt leitet und eben auch ins Unglück führt. Anders kann man das gar nicht sagen.
Dazu noch eine Bemerkung, bevor wir auch nochmal stärker in das Thema Frieden, Friedensforschung einsteigen. Was mich am meisten entsetzt daran ist eigentlich, dass die Parlamentarier der Partei, für die er ja ins Regierungsamt gewählt wurde, dass die Parlamentarier dem zuschauen. Denn es ist ja nicht so, dass man das nicht versteht. Der Machtverlust und der Verlust der eigenen Rolle, für die ja die Parlamentarier gewählt wurden, das ist für mich erschreckend, weil eine Grundsäule der Demokratie ist untätig.
Ja, man muss halt sagen, dass die Republikanische Partei, über die wir hier sprechen, schon sehr viel länger am Boden liegt, als Trump sozusagen nach oben gespült wurde. Mittlerweile ist es einfach so, dass die Tea Party-Bewegung und die MAGA-Bewegung diese Partei von innen heraus ausgehöhlt haben und das für die meisten Parlamentarier der Republikaner gilt. Entweder du gibst bedingungslose Loyalität an den Präsidenten und dafür wirst du wieder deinen Sitz im Parlament erhalten und bewahren können, oder aber du wirst kaltgestellt. Wir haben erlebt, dass Abweichler in den eigenen Reihen mit Drohungen, mit Schmähungen auch tatsächlich sozusagen überschüttet worden sind, dass sie teilweise Angst um ihre Familie haben mussten, weil es auch zu Anschlägen gekommen ist auf ihre Häuser, auf ihre Gärten. Also von daher, da ist eine Stimmung in der Partei, dass man immer noch glaubt, man könne gar nicht anders, als sich diesem Präsidenten und seiner Mannschaft zu unterwerfen. Und ich sehe momentan nicht, wo das Kraftzentrum herkommen sollte, dass die Republikaner aus sich selbst heraus erneuern könnte und sich endlich eben auch die Kraft ergeben würde, dass sie sich zum Beispiel von der MAGA-Bewegung, der Tea Party-Bewegung emanzipieren könnten. Das sehe ich einfach gerade nicht, sondern sie sind noch ganz fest in diesem Strudel nach unten.
Das ist fatal, ja. Lassen Sie uns zu dem eigentlichen Kernthema unseres Podcasts, unseres Gespräches kommen. Wenn man auf den Krieg gegen Iran und den Krieg in der Ukraine schaut, dann wirkt Frieden im Moment wie eine ferne Illusion. Wie spricht man in solchen Situationen überhaupt noch sinnvoll über Frieden, ohne sofort naiv zu klingen?
Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil wann immer man in diesen Zeiten darüber spricht, wie man eigentlich zu einer Friedensordnung gelangen könnte, dieser Vorwurf der Naivität, des Weltfremden einem sehr schnell entgegenschlägt. Nicht? Man müsste sich doch jetzt mal zu den Realitäten bekennen und jetzt ging es darum, tatsächlich in die Sicherheit zu investieren. Aber beides schließt sich natürlich überhaupt nicht aus und das ist die Botschaft, die wir in der Friedensforschung eigentlich versuchen, auch immer wieder zu vermitteln. Also natürlich muss man in einer Phase, in der man bedroht wird und es gibt reale Sicherheitsbedrohungen auch für uns, muss man dafür sorgen, dass man ihnen hinreichend gewappnet ist. Also man muss dafür sorgen, dass man verteidigungsfähig ist. Aber das heißt eben nicht, dass man nicht darüber hinaus und daneben immer auch nach Wegen suchen muss, um diese Bedrohungen auf anderem Wege zu minimieren, um in eine Situation zu kommen, wo man rauskommt aus einer Bedrohungsspirale. Für uns heißt das, dass wir gerade in Zeiten, in denen wir es mit mehreren Kriegen, drohenden Konflikten und Bedrohungen zu tun haben, selbst in den kleinen Dingen nach Möglichkeiten, nach Öffnungen, nach Chancen suchen müssen, auf die wir bauen können. Also nehmen Sie den Krieg gegen die Ukraine, dann sehen wir neben all dem, was dort jeden Tag, jede Nacht passiert, das ist vollkommen klar, es ist ein Grauen, sterben Menschen und nicht gerade wenige Menschen, das ist vollkommen klar. Gleichzeitig erleben wir, dass der Gefangenenaustausch nach wie vor funktioniert. Das heißt, dass diese extrem verfeindeten Konfliktparteien, die ja offensichtlich nicht in der Lage sind, sich an einen gemeinsamen Tisch zu setzen und zu einer vernünftigen Lösung zu finden, wie man diese Kriegshandlung beendigen könnte, gleichzeitig aber in der Lage sind, immer noch einen Gefangenenaustausch zu organisieren, sowohl Leichen zu übergeben, das ist die unschönere Seite des Ganzen, aber auch lebende Kriegsgefangene auszutauschen. Und das heißt, da funktioniert noch etwas, da funktioniert Kooperation. Und das sind die Dinge, auf die wir in der Friedensforschung aufbauen. Wir überlegen, was sind die Voraussetzungen dafür, dass die das hinbekommen. Und können wir das replizieren? Könnten wir das für andere Bereiche ebenso hinbekommen? Können wir das im Bereich, und das haben wir auch gesehen in der Geschichte dieses Konflikts, im Bereich Getreidehandel beispielsweise hinbekommen? Beide Seiten haben Interesse, ihr Getreide exportieren zu können. Wie können wir hier ebenfalls kooperative Strukturen aufbauen? Das heißt, in diesen kleinen Dingen, da versuchen wir immer wieder anzusetzen. Oder nehmen Sie jetzt den Iran. Wie könnte eine Vermittlungsgruppe aussehen, die zwischen zwei Parteien, die sich wechselseitig die Vernichtung an den Hals wünschen, das ist ja genauso in der Rhetorik auch nachzuverfolgen, Wie könnte eine Vermittlungsgruppe aussehen, die dennoch es schafft, hier eine Gesprächsstruktur wieder hinzubekommen, die es dennoch schafft, ein Aufeinander zu bewegen und sei es in Trippelschritten, in den Minischritten hinzubekommen. Momentan haben wir ja ein Vierern-Quartett eigentlich, Ägypten, Saudi-Arabien, die Türkei und Pakistan, die versuchen, eine solche Vermittlungsgruppe darzustellen. China versucht, sich gerade noch dazu zu schleichen. Ist das hinreichend oder bräuchten wir nicht eigentlich auch eine europäische Perspektive, die europäische Anreize auch setzen könnte in der Region? Also über sowas, da schöpfen wir momentan unsere Kraft raus, wenn man so will. Das ist unser Kraftzentrum, wo wir gucken, können wir hier neue Ansätze für Frieden entdecken? Und was kann unser Wissen, das wir haben, die Forschung, die wir seit Jahrzehnten machen, vielleicht auch dazu beitragen, zu erkennen, in welche Richtung kann es gehen und in welche darf es auf gar keinen Fall gehen?
Sie haben die Europäer erwähnt, Frau Deidelhoff. Wir haben ja alle irgendwie den Eindruck, dass die Europäer im Weltgeschehen eher am Rande stehen. Und ob das jetzt der Ukraine-Krieg ist, ob das der Iran-Krieg ist, ob das aber auch das wirtschaftliche Feld ist. Irgendwie sind sie keine richtigen Mitspieler mehr. Sie werden nicht mehr in dem Maße ernst genommen, wie das vielleicht früher noch der Fall war. Und schon gar nicht, wenn es darum geht, Frieden auf der Welt zu schaffen. Wie können denn die Europäer aus dieser Zuschauerrolle wieder in eine aktive hineingeraten, um tatsächlich auch ihren Einfluss, den sie ja durchaus hätten, wenn sie ihn versuchten, denn auf die Straße zu bringen, zu nutzen?
Ja, ist ja eine Mutmacher-Staffel. Muss ich jetzt genau, ja, genau schauen, wie ich das jetzt formuliere. Nein, lass nämlich, es hilft nicht, einmal kurz mit den Versäumnissen anfangen. Und eines der Versäumnisse, die ich vielleicht noch mal ein bisschen anders fassen würde als vieles, was man immer so hört. Wir haben nicht genug in die Sicherheit investiert, alles richtig. Aber das größte Versäumnis, das Europa eigentlich in den letzten 10 bis 20 Jahren gemacht hat, ist, dass es nicht in die Welt investiert hat, nicht hinreichend, sondern vor allen Dingen in Europa, also in die Absicherung Europas investiert hat. Man hat die eigenen Schwächen nicht angenommen und gesagt, und jetzt transformieren wir uns, jetzt machen wir aus diesen Schwächen Stärken für die Zukunft, wir investieren, auch wenn es uns kurz richtig bitter kosten könnte, sondern man hat immer versucht, alles, was an Unfrieden entstehen könnte, auch Dissens in der Union, das hat man versucht, mit Geld zuzukleistern, mit Subventionen hier, Querfinanzierung dort. Und das hat dazu geführt, dass wir in vielen Bereichen einfach nicht mehr mitgespielt haben, weil wir nicht mehr gestaltet haben. Das geht einmal, es ist am deutlichsten sicherlich für viele zu erkennen, wenn wir über die europäischen Volkswirtschaften sprechen, die einfach, was Innovationskraft angeht, ziemlich am Ende mitschwimmen, nicht mehr vorne mit dabei sind. Wir haben die Fähigkeit, muss man tatsächlich sagen, zur Transformation so ein bisschen aufgegeben. Wir sind zwar noch ganz gut darin, Effizienz hier und da zu steigern, aber diese großen Sprünge zu machen, auch Technologien frühzeitig zu erkennen und dann massiv hinein zu investieren, selbst wenn die Gewinne noch nicht direkt auf der Hand liegen. Das ist etwas, wo Europa sich ausgesprochen schwer tut. Selbst heute in KI sind wir gerade mal auf den Trichter gekommen, Mensch, hier können wir uns doch jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber wieder sind wir ziemlich spät dran. Unsere innovativsten Startups werden teils von den Amerikanern aufgekauft, bevor wir überhaupt von ihnen erfahren haben. Wir sind immer noch nicht gut daran, uns, ja, was Netzwerke angeht, aufzustellen. Unsere Automobilindustrie hat so lange gebraucht, bis sie mal erkannt hat, es geht nicht anders als mit den neuen Antrieben. Wir müssen das Auto neu denken. Jetzt ist man so weit und denkt, vielleicht wird die Rüstungsindustrie uns retten. Das alles kann es natürlich nicht sein. Also da müssen wir eigentlich jetzt überlegen, was ist denn die zukünftige Technologie? Wo können wir in Europa endlich wieder tatsächlich vorangehen? Da haben wir viel aufgegeben, indem wir versucht haben, Unfrieden abzusichern. Mit Sicherheit genau das Gleiche. Auch da haben wir uns sehr lange darauf verlassen, dass uns die USA schon immer den Rücken stärken würden, wenn es mal so weit kommt. Jetzt haben wir zum zweiten Mal einen Donald Trump. Er ist noch viel radikaler als der erste Donald Trump. Er ist viel besser vorbereitet als der erste Donald Trump. Und er lässt uns im Regen stehen. Nicht? Also die Aussage, spätestens seit Grönland habe ich eigentlich gewusst, dass das mit der NATO nichts mehr taugt. Es müsste dem Letzten klar geworden sein, auf diese NATO, diese transatlantische NATO können wir uns nicht mehr verlassen. Aber auch da haben wir sehr lange so getan, als könnten wir das irgendwie schon aussitzen. Wird schon irgendwie nicht so schlimm kommen. Es ist genauso schlimm gekommen, vielleicht sogar schlimmer. Und wir brauchen jetzt einfach Jahre. So, wenn man das alles zusammen, dann kommt noch ein drittes dazu. Wir haben auch nicht in den globalen Süden investiert. Wir haben auch lange gedacht, ach, auch unser Wirtschaftsmodell nach außen könnten wir so machen. Wir machen so ein bisschen Nachbarschaftsprojekte und haben so unsere Afrika-Gespräche und den bieten wir immer so ein bisschen was an. Fahrradwege in Peru, mein Lieblingsbeispiel. Aber wir haben nicht angefangen, strategische Partnerschaften zu machen. Wir haben nicht angefangen zu sagen, wir sehen euch auf Augenhöhe. Wir wissen, was ihr wert seid. Und wir wollen bei euch jetzt investieren. Und dafür sind wir bereit, unsere Privilegien aufzugeben. Nichts haben wir gemacht. Und jetzt wundern wir uns, dass die nicht alle Gewehr bei Fuß stehen und sagen, super, mit euch wollen wir jetzt die regelbasierte Weltordnung aufrechterhalten. Die erwarten, dass sich Europa bewegt. Und da liegt auch der Schlüssel. Europa muss sich endlich neu erfinden. Wir schieben das schon viel zu lange für uns her. Jeder weiß, dass es so nicht funktioniert, wie wir es gerade machen. Aber trotzdem scheinen wir irgendwie unsere Murmel nicht so weit zusammenzukriegen, dass wir jetzt den Sprung wagen. Könnte auch sagen, New Union or No Union. Also die Europäische Union muss sich neu erfinden. Wir müssen das Europa der variablen Geschwindigkeiten endlich einläuten. Eigentlich tun wir das längst. Wir haben dieses Euro Plus, nicht, wo wir plötzlich in Fragen der Sicherheit und Verteidigung mit Mitgliedern oder eben nicht, sondern mit Staaten sprechen, die gar keine Mitglieder der Europäischen Union sind. Das müssen wir vorantreiben. Wir müssen lernen, dass wir nach unseren Interessen unsere Partner auswählen, auch wenn sie nicht auf unserem Kontinent leben. Und wir müssen lernen, wie wir darüber endlich es schaffen, uns als neue Einheit aufzustellen. Vielleicht eben als Einheiten, die unterschiedliche, aber ähnliche Interessen haben und die in unterschiedlicher Art und Weise miteinander kooperieren. Und dann können wir auch in der Welt wieder gestalten wirken. Aber das ist, wenn ich das noch sagen darf, mein letzter Satz dazu vielleicht. Wir müssen endlich wieder gestalten, als uns Dinge nur geschehen zu lassen. Was wir seit 2 Jahrzehnten machen, ist Krisen irgendwie versuchen zu managen und abzufedern und so zu tun, als würden sie wie Naturgewalten über uns hereinbrechen. Und wir liegen am Boden und können nicht anders. Aber das ist fatal, sondern wir müssen endlich lernen, dass wir die Zukunft, so schwierig sie ist, aber gestaltbar machen können. Nur dann haben wir etwas von ihr zu gewinnen.
Und was ist Ihre Hoffnung, dass dies gelingt?
Naja, ich sehe ja eben wieder, und Sie sehen schon, wir Friedensforschung, wir gucken im ganz Kleinen, aber wir sehen ja sowas in der Union. Ich sehe ja Europe Plus, ich sehe The Group of Five, ich sehe, dass Australien, dass Neuseeland, dass Japan bereitstehen und sagen, wir möchten gerne näher an euch sein, Kanada, Island. Meine Güte, dann machen wir doch endlich etwas daraus und machen wir es jenseits von Sicherheit und Verteidigung. Überlegen wir, was sind uns tatsächlich die wichtigsten Dinge und suchen wir die Gruppe von Staaten zusammen, mit denen wir etwas auf die Beine stellen können. Aber wie gesagt, im Kleinen läuft, es wird sich hoffentlich vergrößern.
Ist nicht ohne naiv wirken zu wollen und einfach nur zu sehr von Zuversicht getrieben. Aber sind nicht die Signale, die wir aktuell sehen, auch getrieben von der Bockigkeit von Herrn Orbán beziehungsweise seinem eigenen Weg? Wir kriegen einstimmig nichts mehr voran. Das ist eindeutig. Jeder, der daran noch glaubt, der ist wirklich nicht mehr Realist. Die Bereitschaft, wirklich neue Abkommen abzuschließen, das sind ja nicht nur Handelspartnerschaften, das sind ja auch Technologie- und Rohstoffpartnerschaften, ist nicht tatsächlich aus dieser Krise, die wir gerade erleben, im weltweiten Miteinander, beziehungsweise in der westlichen Welt, entsteht da nicht gerade wirklich jetzt endlich die Erkenntnis und auch eine gewisse Dynamik?
Die Dynamik würde ich mit Ihnen teilen. Da haben Sie meine Zuversicht auf Ihrer Seite. Die sehe ich auch. Also das alte Diktum, nicht? Oder was heißt das alte Diktum? Eigentlich ist das ja ein ganz berühmtes, warten Sie mal, wo der Schrecken ist, ist das Rettende nah. Naja, es ist so ähnlich. Das ist jedenfalls Hölderlin und Patmos. Nicht? Diese Idee, ich komme gerade nicht auf den genauen Wortlaut, aber ist auch vielleicht nicht so wichtig.
Wo die Not aber ist, wächst das Rettende.
Danke, wo die Not ist, wächst das Rettende, genau das meine ich. Und tatsächlich kann man so da eine Dynamik erkennen. Ja, es wird immer schlimmer und aus dieser Erkenntnis raus, es wird auch nicht besser, wächst tatsächlich diese Einsicht, wir müssen es ganz anders machen. Das würde ich so sehen. Mein Problem ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Pläne aber nicht vorliegen. Und da würde ich mir erwarten, jetzt lasst uns dieser Dynamik doch eine Richtung geben. Lasst uns doch zusehen, dass sie dann tatsächlich auch in die Richtung geht, die wir brauchen für die Zukunft. Also Europa beispielsweise kommt nicht besonders gut in einer Welt zurecht, in der nur noch Macht eine Rolle spielen, sondern wir brauchen relativ verlässliche Regelsysteme. Und ich rede jetzt nicht von, meine Güte, Menschenrechten, Frauenrechten, Kinderrechten, die finden wir auch wichtig, das ist gar keine Frage. Aber alleine schon, um unser kapitalistisches Wirtschaftsmodell zu fahren, brauchen wir verlässliche Regelsysteme, wir brauchen Marktzugänge, wir brauchen Zugang zu Produkten und Vorprodukten und so weiter und so fort. Und das teilen wir in einer relativ großen Gruppe von Staaten, ehrlich gesagt der überwiegenden Mehrheit der Staatenwelt. Lasst uns doch das, was wir gerade erkennen, es geht nicht mehr anders, in eine Richtung bringen, die diese verlässlichen Regelsysteme uns auch erhält. Das heißt, lasst uns doch in allen Weltregionen gucken, wen müssen wir mit reinnehmen, wen müssen wir wie eigentlich ansprechen, damit die auch Lust haben, das mit uns zu machen. Das sind so die Dinge, um die es mir eigentlich ginge. Ja, die Dynamik ist da, aber wie kriegen wir sie dazu, in die richtige Richtung zu gehen?
Lassen Sie uns nochmal zurückkehren zum Thema Frieden bzw. kriegerische Auseinandersetzungen. Es wird viel über Waffenruhe gesprochen, in der Ukraine genauso wie im Iran. Sind solche Initiativen zur Waffenruhe, jetzt war wieder gerade mal Ostern natürlich als konkreter Anlass auch, ist das tatsächlich erste Schritte in Richtung Frieden oder oft nur der Versuch, die Lage kurzfristig nicht völlig entgleisen zu lassen, zu stabilisieren und vielleicht eine Atempause zu bekommen?
Es kann beides sein. Also ich würde mal sagen, jedes Gespräch zählt. Ja, also es gibt die zynische Haltung, die sagt, eigentlich müssen wir immer erst sicherstellen, dass ein Gespräch auch ein konkretes Ergebnis zeitigen wird, dass auch beide Seiten schon Interesse daran haben, dass es zum Beispiel zu einem Frieden kommt, sonst lohnt es sich nicht, miteinander zu sprechen. Ich glaube, das ist falsch. Tatsächlich ist ein Gespräch, wenn es beginnt, nie vorherbestimmt. Wir wissen nicht, was als Ergebnis rauskommt. Wir haben schon häufig gesehen, dass in Gesprächen sich Veränderungen ergeben, die man so nicht erwarten kann. Von daher ist jedes Gespräch Gold wert. Wenn gesprochen wird, wird nicht geschossen, sagt man auch. Das stimmt natürlich im Krieg nicht. Wir sehen, dass Gespräche laufen, gleichzeitig wird ganz kräftig geschossen. Aber zumindest wird eine andere Ebene der Kommunikation eröffnet. Denn auch Schießen ist eine Form der Kommunikation, ist ja ganz klar. Aber wenn man miteinander spricht, eröffnet man eben eine andere Ebene der Kommunikation und damit schon einen neuen Raum, in dem etwas geschehen kann. Nicht muss, aber geschehen kann. Wir haben ja im letzten, ja, jetzt sind wir, wir haben schon April. Wir haben ja im letzten Sommer, eigentlich Spätsommer gesehen, dass sich etwas getan hat mit Blick auf die Ukraine. Plötzlich ist es dazu gekommen, dass wir direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland gehabt haben. Haben die viel gebracht? Haben wir einen Waffenstillstand? Nein, das haben wir nicht. Aber wir haben Annäherung gesehen. Wir haben gesehen, dass es mit Blick auf die Sicherheitsgarantien tatsächlich zu Dynamik gekommen ist, um dieses wunderbare Wort nochmal aufzugreifen. Je nachdem, welcher Quelle man glaubt, haben wir heute im Hintergrund ein Dokument vorliegen über US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine, das zu 90% fertiggestellt ist. Wir haben auch ein Waffenstillstandsdokument, das in großen Teilen allein fertiggestellt werden soll. Wir haben von den Europäern Pläne gesehen, wie sie eine Waffenstillstandslinie absichern könnten. Also da ist ganz viel passiert. Es hat uns noch nicht dahin gebracht, wo wir uns alle hinwünschen, nämlich an den Punkt, an dem die Waffen tatsächlich schweigen und niemand mehr stirbt. Aber es hat uns schon weit vorangebracht im Vergleich zum letzten Winter, als wir keine Gespräche hatten und als wir keinerlei Raum hatten, in dem man überhaupt über Veränderungen nachdenken konnte. Von daher, doch, so ein Waffenstillstand bzw. Gespräche zu einem Waffenstillstand sind sinnvoll, sie können etwas bewirken, selbst wenn sie das eigentliche Ziel noch nicht erreichen können.
Ja, Sie sagten es, Waffenstillstand ist nur ein erster Schritt auf dem Weg hin zu Frieden. Mich würde interessieren, Sie als Friedens- und Konfliktforscherin, was ist für Sie heute Frieden und was ist der Unterschied zwischen, sagen wir, einem Frieden, in dem nicht nur mehr geschossen wird, und einem Frieden, der wirklich trägt?
Ja, also in der Friedensforschung sprechen wir seit langem über die zwei grundsätzlichen Arten von Frieden, den sogenannten negativen Frieden und den positiven Frieden. Ich mache ja manchmal immer eine Vorlesung für Schulkinder und da versuche ich das immer mit so einem dürren Hahn und einer fetten Henne zu erklären. Und die fette Henne ist eben der positive Frieden. In dem positiven Frieden geht es nicht nur darum, dass die Waffen schweigen, also es nicht keine Gewalt mehr gibt, sondern es geht auch darum, dass strukturelle Ungerechtigkeiten abgebaut werden, dass alle ihre existenziellen Bedürfnisse grundsätzlich befriedigen können, dass es zur Gleichstellung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens kommt und so weiter. Also man sieht schon, es ist ordentlich eine dicke Henne. Und der dürre Hahn, mit dem wir es eigentlich immer zu tun haben, den die meisten von uns ihr Leben lang nur zu Gesicht bekommen, der ist eben, der steht dafür, dass einfach nur die systematische Gewaltanwendung aufhört. Also wir haben es mit Gesellschaft oder mit Gesellschaften zu tun, die sich zwar keine Gewalt systematisch mehr antun, aber in denen Ungerechtigkeiten fortbestehen bleiben, in denen teilweise Versöhnungsprozesse scheitern und in denen man damit ringt, dass es eben nicht wieder zum Gewaltausbruch kommt. Und heute ist sicherlich so eine Phase, wo wir auch weit weg sind von der fetten Henne. Wir hatten bessere Phasen. Denken Sie nochmal zum Beispiel an die, ja, selbst 60er, 70er Jahre, das Wirtschaftswunder in Deutschland, als wir eben rausgekommen sind aus einer Phase unendlicher Zerstörung, von Leid, Auslöschung und langsam angefangen haben, in Westeuropa die Gesellschaften wieder aufzubauen, Wohlstand tatsächlich zu entwickeln, ja, Gleichberechtigungsschritte zu gehen, Rechte zu verwirklichen. Ne, da waren wir sozusagen eher auf dem Weg, unseren dürren Hahn langsam anzumästen. Jetzt sind wir in einer Phase, wo wir uns über den dürsten Hahn schon freuen würden, wenn es uns gelingt, dass zumindest die systematische Gewaltanwendung aufhört.
Heute müssen wir hoffen, dass der dürre Hahn nicht geschlachtet wird.
Ganz genau, dass wenigstens der noch überlebt. So ist es. Also das ist unser großes Problem. Und natürlich ist es so, dass wir auch in der Forschung sehen, meistens erreichen wir zu Beginn, wenn es schon zum Ausbruch von Gewalt gekommen ist, erreichen wir immer am Anfang natürlich nur einen dürren Hahn, also nur negativen Frieden. Das ist unser erstes Ziel, dass die Waffen schweigen, damit wir die Zeit gewinnen, in der die Waffen schweigen, sozusagen über eine Zukunft nachzudenken. Wie könnte ein friedliches Miteinander in Zukunft wieder gelingen? Das haben wir in den letzten Jahrzehnten halt vor allen Dingen für Bürgerkriege machen müssen. Wir hatten gar nicht viele große zwischenstaatlichen Kriege, die sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nämlich eigentlich von der Bildfläche verschwunden, gab es nicht viel, sondern wir haben vor allen Dingen innergesellschaftliche Kriege erlebt, also Bürgerkriege, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch in Teilen Asiens oder Lateinamerikas. Und das heißt, da sind unsere Erfahrungen relativ stark. Da geht es darum, wie können wir zum Beispiel Gesellschaften entwaffnen? Wie können wir die vielen, vielen Kleinwaffen, die in diesen Kriegsgebieten einfach verfügbar sind, wie können wir die rausholen? Wie können wir wieder ein Leben gestalten, das nicht vom Krieg abhängig ist, also wo Menschen ein Einkommen haben, ihren Lebensunterhalt verdienen können, der nichts mit Krieg zu tun hat, Jobs schaffen? Wie können wir Grundversorgung wieder sicherstellen? Gesundheit, Bildung, Lebensmittel, solche Dinge. Und das dauert schon Jahre. Und wir gehen immer davon aus, wenn es uns gelingt, dass die Waffen 3 bis 5 Jahre schweigen, dann kommen wir zumindest in die Reichweite eines positiven Friedens. Dann haben wir eine gewisse Zuversicht, und das sagen uns auch die Zahlen, dass es von da an halten wird und wirklich besser werden wird. Um tatsächlich so etwas wie Versöhnung hinzubekommen, rechnen wir mit mindestens einer Generation, meistens eher 2. Und auch das lässt sich gut vielleicht nochmal vor Augen führen, wenn Sie mal in die Balkanregion gucken. Serbien, Bosnien, der Kosovo, da sieht man das, glaube ich, recht deutlich. Worüber wir gar nicht mehr sprechen, der größte Einsatz deutscher Bundeswehrsoldaten ist ja momentan im Kosovo, nämlich in der sogenannten KFOR-Einheit. Dort sind wir seit, ja mein Gott, über 20 Jahren, es müssten jetzt 25 Jahre sein, bereits aktiv mit über 300 Soldaten immer noch vor Ort, um diesen Frieden abzusichern. Und es sind immer noch Gesellschaften, die hadern mit ihrer Vergangenheit, in der das Leid nicht vergessen ist. Das heißt, Friede ist wirklich eine Lebensaufgabe.
Wer übernimmt die Rolle der Unterstützung, der Moderation, der Hilfestellung, wo wir sehen, dass die Vereinten Nationen nicht nur aus Sicht von Präsident Trump eine lahme Ente sind, die Unterorganisationen, die Hilfe leisten könnten, werden über Ende der Finanzierung kaltgestellt. Wo ist dann tatsächlich der Facilitator für diese gesellschaftliche, Neugestaltung und den Aufbruch zurück in eine friedliche Gesellschaft?
Ja, es ist eine der ganz großen Tragödien, dass die Vereinten Nationen derartig an den Rand gedrängt wurden, wie sie das heute sind. Und es sind natürlich die gleichen Staaten, über die wir schon gesprochen haben, die auch dafür verantwortlich sind. Also die USA schulden den Vereinten Nationen Milliarden an zurückgehaltenen Mitgliedsbeiträgen. Sie haben sie systematisch klein gemacht. Russland und China haben sich ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, muss man auch ganz deutlich sagen. Wir haben einen UN-Sicherheitsrat, der heute wieder genauso blockiert ist, wie er das in den Hochzeiten des Kalten Krieges war, mit einer eindeutigen Vetoverteilung weit über in den letzten 10 Jahren, glaube ich, nur oder 15 Jahren, weit über 40 Vetos durch China und Russland, die niemals gemeinsam ihr Veto geben, sondern immer nur einer von beiden. Und um die 10 von den westlichen Staaten, davon alle von den USA, weil weder UK noch Frankreich seit, glaube ich, 89 nochmal ein Veto genutzt haben. Nur um einfach mal deutlich zu machen, wie da die Situation ist. Das heißt, wir brauchen Alternativen. Wir haben viel Erfahrung auch mit Alternativen. Das heißt, es sind die klassischen Kontaktgruppen, internationale Kontaktgruppen. Man braucht charismatische Verhandler, klingt blöd, ist aber tatsächlich wichtig. Also die Persönlichkeiten von Verhandlern zählen. Können sie Vertrauen auf Seiten der Gesprächspartner vermitteln? Können sie Menschen, gerade solche, die durch Konflikt gezeichnet sind, für sich einnehmen? Gelingt es ihnen, kreative Vorschläge zu machen? Und dann, wie viele braucht man? Also es ist normalerweise nicht damit getan, dass wir eine Person haben, die sozusagen alle an einen Tisch bringt, sondern wir brauchen auch internationalen Rückhalt. Darum suchen wir nach sogenannten internationalen Kontaktgruppen. Länder mit Ressourcen, die ihr Gewicht dahinter stellen. Darum reden wir so lange schon, wenn wir über die Ukraine reden, darüber, dass wir eigentlich gerne China oder Brasilien an Bord hätten oder Indien, die eben ein eigenes Gewicht mitbringen könnten und internationalen Rückhalt für einen Verhandlungsprozess signalisieren. Sowas suchen wir eigentlich. Internationale Gruppen, die dann eben auch deutlich machen, die Welt will, dass ihr wieder zurück zum Frieden findet. Und wir sind bereit, unsere Ressourcen, unser Wissen, aber auch unsere Hilfe zur Verfügung zu stellen, dass euch das gelingt. Und solche Gruppen, gerade dann, denkt man immer nicht, wenn sie ein bisschen parteiisch sind, also wenn Einzelne darin durchaus auch engere Beziehungen zu den Konfliktparteien haben, können sehr erfolgreich sein, weil sie eben auch die Muskeln mitbringen, um die jeweilige Verhandlungspartei so ein bisschen zu drängen. Jetzt gibt ihr diesen letzten Ruck. Also sowas funktioniert relativ gut, aber es hat eben auch Voraussetzungen, dass man sie erstmal dazu bekommen muss, sich darauf einzulassen.
Sie sagten ja vorhin, als Friedens- und Konfliktforscherin sind Sie es gewohnt, überhaupt erstmal in kleinen Schritten auch zu denken. Das Thema, das Sie gerade angesprochen und wir gerade angesprochen haben, das Thema Völkerrecht, bedarf allerdings größerer Schritte, denn wir alle spüren, dass es dringend reformbedürftig ist. Nicht nur der ehemalige Bundespräsident Gauck hat es wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht, indem er sagt, es schützt ja mehr die Despoten und Autokraten, wenn diejenigen, die sich dran halten, sehen müssen, dass andere, jetzt auch wie Trump sagt, mich interessiert das Völkerrecht nicht. Ich habe selber im Gespür, was richtig und was falsch ist. Da ist es schon schwierig, aus meiner Wahrnehmung, eine vernünftige, nachvollziehbare Mutmacherperspektive zu finden, wie das gelingen soll.
Also ich habe wahrscheinlich tatsächlich eine andere Haltung als Sie, wenn es um die Frage des Völkerrechts geht und wie reformbedürftig
es ist. Oh, das würde mich freuen.
Ich finde nämlich nicht, dass es so reformbedürftig ist, sondern dass es eher darum geht, sich wieder auf das traditionelle Völkerrecht überhaupt einzulassen. Also ich finde, dass wir in ganz gefährliches Fahrwasser hineingeraten, wenn wir anfangen, das Völkerrecht am Charakter seiner Rechtssubjekte abzutragen. Also sozusagen die Autokraten, die Despoten, die dürfen den Schutz des Völkerrechts nicht genießen, sondern nur die Systeme, die tatsächlich sich auch um basale Menschenrechte und so weiter kümmern. So sehr ich das moralisch absolut verständlich finde, so sehr glaube ich, dass es uns rechtlich in die Katastrophe führt, weil wir dann nämlich anfangen, das Recht nach Freund und Feind zu unterscheiden. Für unsere Freunde gilt der Rechtsschutz, für unsere Feinde gilt er nicht mehr. Nur das heißt umgekehrt eben auch, dass im Krisenfall für uns selber auch kein Rechtsschutz mehr da sein wird. Wenn wir einmal anfangen, das Recht abzutragen nach Gut oder Böse, kann es nicht mehr funktionieren. Das Recht behandelt Gleiches gleich und Ungleiches ungleich. Und wenn wir uns darauf einlassen, dass Staaten die Rechtssubjekte sind und qua Staat dem Schutz des Rechts unterliegen, dann müssen wir genau das aufrechterhalten, so schwer es uns fällt. Wir haben Möglichkeiten, eine unbedingte Rechtsgeltung ja zu qualifizieren. Da gibt es den UN-Sicherheitsrat, der das tun dürfte, indem er eben sagt, dass als bestimmte Verhalten eines Staates den Frieden und die Sicherheit der Weltgemeinschaft tatsächlich empfindlich stört. In dem Moment kann der UN-Sicherheitsrat Zwangsmaßnahmen verhängen. Das ist der Weg, den das traditionelle Völkerrecht immer gegangen ist. Zu sagen, natürlich sehen wir das, wo ein Völkermord beispielsweise, um jetzt einmal das Menschheitsverbrechen schlechthin an die Wand zu werfen, in dem Moment, in dem ein Völkermord begangen wird, kann es keinen unbedingten Rechtsschutz mehr für diesen Staat geben. Vollkommen klar. Dafür gibt es die Völkermordkonvention. Dafür gibt es die Möglichkeit, dass der UN-Sicherheitsrat Zwangsmaßnahmen einleitet. Und es gibt es auch bei Vergehen, die, mein Gott, man kann man unter Völkermord sein, ne? Aber die sozusagen unter der Schwelle des Völkermordes da sind, haben wir auch gesehen, wurde auch verhängt. Das heißt, ich sehe nicht, dass wir reformieren müssen im Sinne von, die Despoten dieser Welt, die Diktaturen, die bekommen gar keinen Schutz mehr, sondern nur die Demokratien, sondern wir müssen die Instrumente, die das Völkerrecht hat, endlich wieder zur Geltung bringen. Beim UN-Sicherheitsrat haben wir ein klassisches Problem. Da sitzen Staaten drin, die haben kein Interesse daran, das zu machen. Und da meine ich jetzt nicht nur China und Russland, sondern ich meine genauso die Vereinigten Staaten von Amerika in der jetzigen Form, die wir sie erleben, als ein Staat, der bereit ist, sich zu autokratisieren, wo einer seiner berühmten Historiker, Timothy Snyder, gerade jüngst vor einem Staatsstreich gewarnt hat. Auch hier gibt es etwas, das die UN-Charta ja längst vorgesehen hat, beziehungsweise auch schon praktiziert hat, die sogenannte Uniting for Peace Resolution. Also die Möglichkeit, dass die UN-Generalversammlung der 194 UN-Staaten sich zu Resolutionen entschließt in Ersatznahme oder in Ersatzvornahme des UN-Sicherheitsrates. Das heißt, ist der UN-Sicherheitsrat blockiert, kann die UN-Generalversammlung eigene Resolutionen schaffen. Die sind nicht in gleicher Art und Weise zwingend, wie das Resolutionen des UN-Sicherheitsrats nach Kapitel 7 sind. Aber freiwillig können die Mitglieder diese Resolution umsetzen. Das heißt, dann müssten jetzt Staaten Verantwortung übernehmen, die nicht willens sind, solche Rechtsverletzungen zu dulden. Die Europäer, Kanada, wen haben wir? Wir haben genügend Staaten, die das tun könnten. Das ist der Weg, den wir gehen sollten, wenn wir darüber reden, was bei uns mit dem Völkerrecht nicht stimmt. Stattdessen aber hinzugehen, und ich schätze zum Beispiel Herrn Gauck sehr, das möchte ich einmal dazu sagen, ja, stattdessen hinzugehen und zu sagen, das Völkerrecht ist reformbedürftig, weil es Autokraten schützt, das führt nur dazu, dass wir dem Völkerrecht den Todesstoß versetzen, weil wir immer weniger Völkerrechtsverstöße, die eben sozusagen wie jetzt im Iran, grundsätzliche Normen des Völkerrechts übertreten, nicht mehr als solche benennen, dann führt das einfach dazu, dass wir bald kein Recht mehr haben werden, über das wir noch sprechen können, als reformbedürftig.
Ja, danke, dass Sie meinen etwas verengten Blick geweitet haben.
Finde ich eine Alternative aufgezeigt, so würde ich das formulieren.
Das heißt aber ja tatsächlich, die Blockade im Sicherheitsrat ist nicht eine Blockade aller Mitgliedstaaten, sondern es gibt die Instrumente, die man auf freiwilliger Basis vorantreiben kann und damit auch sich selber einen Rahmen zu geben, beziehungsweise sich mit anderen darauf zu einigen und gemeinsam auf freiwilliger Basis trotzdem etwas tut und nicht nur einfach zuschaut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ja immer die Frage ist, es wird ja gerne auch verwiesen auf die Blockade im Sicherheitsrat und man ist ja machtlos. Und das wäre das Fatalste, was passieren kann. Meine Frage schließt sich unmittelbar an. Das ist zwar nicht Deutschland alleine, aber welche Rolle kann Deutschland in einer neuen globalen Friedensordnung gemeinsam mit anderen aus Ihrer Sicht spielen?
Deutschland ist eine Mittelmacht. wenn wir uns sozusagen mal das Gros der Welt angucken, sind wir eine Mittelmacht, aber wir sind zum Beispiel auf dem europäischen Kontinent die größte Macht. Sowohl auf dem Weg hin, militärisch zu werden, aber ökonomisch sind wir sowieso als Volkswirtschaft. Und Deutschland hat eine Tradition seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut, dass wir in vielen Regionen uns tatsächlich als ehrlicher Makler bekannt gemacht haben, dass wir Vertrauenswürdigkeit gewonnen haben. Man muss dazu sagen, wir haben viel davon eingebüßt in den letzten 1 bis 2 Jahrzehnten, weil wir uns auch an bestimmten Stellen einfach zurückgezogen haben. Aber das ist dennoch ein Stock oder ein Fundament, wenn man so will, auf das man aufbauen kann. Und gerade auch, weil wir ökonomisch wirklich noch mit am meisten Kraft aufweisen, wo wir auch am meisten Gestaltungsmöglichkeiten haben. Das heißt, von uns wird zu Recht erwartet, dass wir vorangehen, dass wir Initiativen ergreifen. Da zaudern wir, wie wir auch momentan innenpolitisch in vielen Bereichen zaudern. Aber das ist die Rolle, die Deutschland haben könnte, Initiativen zu ergreifen, sie durchzudenken, zu koordinieren. Bestenfalls primus inter pares. Es geht nicht darum, dass wir sozusagen führen und dann erwarten, dass sich alle hinter uns scharen und uns unterwerfen, sondern es geht darum, zu sagen, Partner zusammenzubringen und eine Strategie zu koordinieren. Das ist es im Grunde genommen, was man von Deutschland zu Recht aus dem Ausland erwartet und was wir aber endlich auch erfüllen müssen. Da brauchen wir tatsächlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, aber auch, das ist genauso wichtig, wir müssen auch durchsetzungsfähiger werden, nach innen und nach außen. Wir müssen auch uns selber vermitteln, das heißt unserer Bevölkerung vermitteln, es wird kosten. Wir werden da was tun. Ich sage jetzt mal ganz im übertragenen Sinn, wir werden noch ein paar Radwege in Peru bauen, auch wenn es überhaupt nicht um Radwege geht, aber die nicht direkt bei euch ankommen, aber indirekt werden sie unsere Zukunft absichern. Wir müssen diese Kosten schultern, damit wir zukünftig wieder eine Zukunft haben. Und ich glaube, das geht uns momentan so ein bisschen ab, ne? Dass auch Politiker und Politikerinnen das Gefühl haben, sie dürfen das gar nicht mehr sagen. Kein Euro darf ins Ausland, sondern erstmal muss doch nachgewiesen werden, dass es uns in Deutschland hinreichend gut geht. Wir können da nichts verschenken. Aber wir müssen wieder deutlich machen, wir verschenken nicht, wir investieren in unsere Zukunftsfähigkeit. Und dieser Punkt, den würde ich gerne jede Woche in jeder Ecke und in jeder Rede gerne hören.
Ich möchte gerne auf der Zielgeraden unseres Gespräches, Frau Deidelhoff, nochmal auf die Friedensforschung kurz zu sprechen kommen. Was kann die denn heute überhaupt noch praktisch leisten, gerade in einer Zeit, wir haben es ja besprochen im Laufe des Gesprächs, in der so viele Konflikte so festgefahren wirken und einiges den Menschen auch irgendwie aussichtslos vorkommt?
Also ich glaube, bin ich ganz sicher, ob das jetzt so produktiv als Punkt ist, aber die Friedensforschung ist eben die Friedens- und Konfliktforschung. Und 90% der Friedensforschung, das muss man sich einfach klar machen, dreht sich um Krieg und Konflikt. Das heißt, was wir machen, ist ja, wir sammeln Daten über Gewalt, über den Ausbruch von Gewalt, die Dauer von Gewalt und wie er beendet wird. Das machen sich, glaube ich, die meisten nicht klar. Die erwarten immer, dass wir ihnen eine Friedensformel auf den Tisch legen, so und so läuft das jetzt und dann werden wir da hinkommen. Aber das ist eigentlich gar nicht, was wir tun, sondern wir haben ja schon gesagt, wir gucken im Kleinen. Das heißt, wir versuchen, diesen Komplex aufzudröseln, wie es überhaupt dahin kommt, dass Gewalt ergriffen wird, warum es manchmal so lange dauert, bis sie wieder aufhört und wie man dann von unserem dürren Hahn zur fetten Henne kommt. Ich glaube, dass wir, was unsere Aufgabe momentan ist, wenn man das einmal im Hintergrund nochmal gehört hat, was unsere Aufgabe momentan ist, ist wieder diese Räume offen zu halten, die gerade zugehen. Wenn wir in die gesellschaftlichen Debatten hineingucken, dann streiten wir, und das ist auch richtig so, dass wir darüber streiten, über den neuen Wehrdienst. Wir streiten über Aufrüstungsfragen. Wir streiten darüber, wie die NATO europäisiert werden kann. Wir streiten darüber, wann Russland gegebenenfalls angreift. Natürlich sind das sind alles wichtige Dinge und wir müssen darüber streiten. Und das ist auch aus der Friedensforschung vollkommen okay. Aber was wir vermeiden müssen, ist, dass wir über diese Frage, dass wir über Sicherheitsbedrohungen nachdenken, nicht mehr darüber nachdenken, wie wir eigentlich da rauskommen. dass wir nicht mehr darüber nachdenken, wie haben wir das eigentlich mal im Kalten Krieg gemacht? Wie haben wir das gemacht mit zwei waffenstarrenden, nuklear bewaffneten Supermächten, die sich gegenseitig mit Auslöschung bedroht haben? Wie haben wir es geschafft, da wieder rauszukommen? Wie konnte es eigentlich sein, dass zwischen Ost und West in den 70er Jahren der sogenannten Détente, also der Annäherung, es zu den ersten Rüstungskontrollverträgen gekommen ist? Wie haben die das geschafft? Diese Dinge, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, deutlich zu machen. Schaut nach, selbst mit den Gegnern, die ihr gerade habt. Schaut nach, wo sind eventuell noch Reste gemeinsamer Interessen? Wo könnte man ansetzen, in all dieser Bedrohung wieder so etwas wie basale Kooperation hinzubekommen? Oder sagen wir nur Koordination, schon das wäre viel. Wie können wir Kommunikation sichern, wo sie teilweise abgebrochen ist? Wie können wir das wieder hinbekommen? Wie kommen wir im Kleinen gedacht aus der Bedrohungssituation in eine Situation friedlicher Koexistenz? Wie können wir einen dürren Hahn sichern?
Ja, der dürre Hahn.
Der dürre Hahn.
Eine wunderbare Metapher. Und ich denke, nicht nur für Kinder an der Kinderuni, sondern auch Erwachsene können damit sehr, sehr gut etwas anfangen. Ja, wir sind auf der Zielgeraden und am Ende unserer Gespräche stellen wir auch wieder allen dieselbe Frage. Was, Frau Professorin Deidelhoff, gibt Ihnen persönlich Zuversicht, und zwar nicht nur als Expertin der Friedens- und Konfliktforschung, sondern auch als Bürgerin, Mutter von drei Kindern, die genauso wie jeder andere mitten im normalen Leben steht?
Also ich glaube tatsächlich, gerade wenn man Kinder hat, das macht den Unterschied ums Ganze. Weil in Kindern wieder alle Möglichkeiten angelegt sind. Die wollen noch ein Leben bestreiten. Die wollen eine Welt erobern und sie wollen eine Welt mitgestalten. Und dieser Wunsch, der, glaube ich, in allen Kindern mehr oder weniger stark, ich wünschte manchmal meinen etwas stärker, aber in allen mehr oder weniger stark ausgebildet ist, auf den setze ich. Denn jedes Mal wieder und jede Generation wieder hat den Willen zur Veränderung, hat den Willen, die Welt neu zu gestalten und ein bisschen friedlicher zu machen. Und solange das der Fall ist, glaube ich, dass Hoffnung und genug Mut da ist, das auch in die Hand zu nehmen.
Herzlichen Dank für dieses auch beeindruckende Schlusswort aus Ihrer Sicht oder die Antwort auf unsere Schlussfrage. Ich will vielleicht die wesentlichen Punkte nochmal kurz zusammenfassen. Wir sind gestartet mit der Frage Konflikte und nach vorne, also sich wehren und gleichzeitig natürlich sich um Frieden bemühen. Und Sie haben da sehr deutlich nochmal gesagt, man muss immer beides tun. Man muss verteidigungsfähig sein, aber man muss auch gesprächsbereit sein und muss aktiv für Frieden auch arbeiten, selbst in Konfliktsituationen. Und Sie haben gerade am Ende auch nochmal auf die Zeit des Kalten Krieges verwiesen. Und wir erinnern uns, wie es dann da tatsächlich stand. Man hat auf der einen Seite aufgerüstet und gleichzeitig aktive Abrüstungs- und Friedensgespräche geführt und damit auch die Grundlage letztlich für das Ende des Kalten Krieges und das Ende des Eisernen Vorhangs gelegt. Also uns allen als eindrückliches Beispiel in Erinnerung. Die beiden Dinge kann man nicht voneinander trennen. Zum Thema Frieden haben Sie uns die Metapher der fetten Henne und des dürren Hahns oder mageren Hahns in Erinnerung gerufen. Aber das sagt eigentlich sehr gut tatsächlich, worum es geht. Es geht nicht einfach darum, das Schießen zu beenden, sondern auch in der Gesellschaft einen Neuanfang zu starten und die Gesellschaft neu aufzubauen und eben in die Nachkonfliktzeit hineinführt, wo es tatsächlich auch wieder um Wohlstand, Zuversicht und Entwicklung geht. Das ist sicherlich ein ganz wesentliches Element von dauerhaftem Frieden oder verlässlichen oder tragfähigen Frieden zu entwickeln. Und wir haben dann auch nochmal intensiv darüber gesprochen, was braucht es, um zu einem Frieden zu kommen, über den Waffenstillstand hinaus, als ersten Schritt sicherlich. Es braucht natürlich Vermittler, es braucht tragfähige Strukturen, es braucht charismatische Führer, es braucht eine möglichst diverse Kontakt- oder internationale Vermittlungsgruppe, um tatsächlich auch ausloten zu können, und zwar für beide Seiten verträglich und akzeptabel ausloten zu können, wo es hingeht. Und Das geht auch jenseits des UN-Sicherheitsrates oder ohne, falls er mal wieder blockiert ist, nämlich indem einzelne Aktivitäten ergreifen und die Initiative ergreifen und aus der Mitgliederversammlung heraus freiwillig etwas nach vorne bringen und vielleicht auch nur den ersten Anstoß liefern, damit es wieder in einen Frieden hineingeht. Und da kann Deutschland definitiv auch eine Rolle spielen. Aber es braucht dazu Verantwortung, Kommunikation, auch finanzielle Mittel, aber auf jeden Fall eine Weitsicht und einen festen Willen, etwas dazu beizutragen. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig an die politisch Handelnden in Europa, aber ganz besonders auch in Deutschland. Da sind wir zu Hause. Das wären aus meiner Sicht so die ganz wesentlichen Punkte, die ich nochmal mitgenommen habe und festhalten wollte für uns.
Ja, Thomas, damit sind wir am Ende dieser Mutmacher-Staffel schon wieder angelangt. Herzlichen Dank, Frau Professorin Deitelhoff, für Ihre sehr inspirierenden und auch trotz aller Konfliktträchtigkeit und aller Negativität, die man in einem solchen Thema automatisch, die in einem solchen Thema automatisch mitschwingt, auch die Zeichen der Hoffnung gesetzt haben. Dafür vielen Dank und natürlich auch für den dürren Hahn und die fette Henne. Das macht mir Spaß, weil es so gut versinnbildlicht auch, worum es geht, auf eine sehr einfache, aber eindrückliche Art und Weise. Und wir hoffen natürlich, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Informationen zu diesem Thema in die Hand geben konnten, sondern vor allem auch einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders zum zuversichtlich bleiben oder, wenn sie es nicht sind, hoffentlich noch werden.
Denn gerade in diesen Zeiten, die uns so herausfordern, braucht es Stimmen wie die von Ihnen, Frau Professorin Deitelhoff, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege aufzeigen, auch tatsächlich den Ball weit werfen, um nicht im Detail hängen zu bleiben. Und natürlich Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Das gilt national wie international und das ist der Appell. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, von Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit. Und das unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns, erzählen Sie es weiter, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu können Sie auch in den Shownotes erfahren.
Und letzte Bemerkung, zwei alte weiße Männer kommt wieder, selbstverständlich, in einer Woche. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, bleiben Sie kritisch und vor allem zuversichtlich.